Moin Moin zu der Schmerzcode, der Podcast, in dem Jan-Peer und Marco wichtige Themen zum Mysterium Schmerz einfach und praktisch aufschlüsseln wollen.
Marco, hallo.
Hallo Jan-Peer.
Frohes neues Jahr
wünsche ich dir. Ja, Mensch, frohes neues Jahr, stimmt. Ja.
Bist du gut reingekommen?
2026, ich darf es gar nicht sagen. Raclette, ich sag nur Raclette.
Das machst du auch jedes Jahr.
Nein, ich bin sehr gut reingekommen mit Nachbarn.
Wie
das
schön.
Das hat sehr viel Spaß gebracht. Und aber ja, ich letztendlich finde ich es auch immer ein schöner Jahresausklang. Aber das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen wir heute hier sitzen, oder?
Also Jahresausklang und Einläuten des neuen Jahres.
Ja, schön. No? Schöner hätte ich nicht
also,
zusammen.
Wir gucken zurück und wir schauen nach vorne.
Ja. Aber jetzt mal unter uns, was hat dir am besten 2025 gefallen?
Vom Jahr oder von unserem Podcast? Was meinst du?
Die Steuerrückzahlung. Von unserem Podcast.
Also wenn ich auf die Folgen zurückgucke, kann ich mich fast gar nicht entscheiden, welche Folge ich am besten fand. Aber wenn ich eins auswählen müsste, fand ich unsere Opiate-Folge mit Professor Lipp. Fantastisch. Da gehen Grüße raus. Herzlichen Dank nochmal. Das
Professor
war
Lipp,
eine tolle
Folge. Vielen Dank. Ja, so viel Leidenschaft habe ich seitdem und vorher auch nie über ein Zytochrom P450.
Nein, wirklich. Also da müssen wir auch noch mal eine neue Folge machen. Also
aber dann sind wir ja schon beim Ausblick 2026.
Ja, das stimmt.
Das machen wir später.
Ja, das machen wir später.
Und genau.
Bei dir?
Ganz ehrlich, ich hatte befürchtet, dass du das fragst. Ich tue mich da sehr schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das Verlernen, was wehtut, also die Idee, dem noziplastischen Schmerzen größeren Raum zu geben und es auch neue Techniken zu nutzen, um es vielleicht zu verlernen, fand ich total spannend. Ich bin auch total spannend, was Antje da vielleicht im Jahresverlauf auch mal berichtet, bis sie die ersten Zahlen selber generiert haben.
Ja.
Da freue ich mich so ein bisschen drauf. Aber ich finde es ja immer toll, den Podcast mit einem Interviewpartner zu gestalten, weil immer irgendeine Art der Expertise noch mit reinkommt, die wir so plastisch gar nicht berichten können. Und ja, ich glaube zuletzt, mir hat das Dunbar-Syndrom, also Tatort Bauch hat mir gefallen, weil es einfach so, der Operateur, die Patientin, das war so was Rundes. Weißt du noch damals unsere Cannabis-Folge, diese Doppelfolge?
Ja.
Da hatten wir ja auch den Hersteller, wir hatten einen Patienten, wir hatten auch den niedergelassenen Kollegen, der berichtet hat, wie er das anwendet. Mhm. So, das war so ein Rundum-Paket, das fand ich toll. Ich finde das auch was, ohne dem vorzugreifen, was wir auch beibehalten sollten. Das gefällt mir echt gut.
Ja, das stimmt. Also erinnere ich mich auch dran. War toll.
Ja, finde ich gut, ne? Mhm. Also für alle, die das noch nicht gehört haben, ist von tiefem Herzen empfohlen, bitte hört euch das an, das war gut. Und es steckt halt auch in kleinen Nebensätzen, steckt so viel klinische Erfahrung, es lohnt sich, da auch mal reinzuhören, wirklich.
Das stimmt.
Oder die Defense-Folge, wie ich drüber nachdenke, mit diesen ganzen Gerätschaften,
ja,
die Tilda mitgebracht
jetzt
hat.
Jetzt aber Schluss mit
ja, okay, genau. Aber, ich habe aber gehört, du hast nochmal so ein bisschen in dich gegangen und hast nochmal geguckt, was hat dir 2025 jetzt unabhängig von unseren Podcast, haben uns ja auch viele Artikel und viele Sachen gut gefallen, die haben wir ja auch immer in den Shownotes mit drin, aber du hast jetzt nochmal geguckt, was hat dir persönlich dir am besten da so gefallen oder fandest du interessant von den Studien, die so kamen 2025?
Ja, Studien ist ja immer das eine. Also ich habe ein paar kleinere Schnipsel mitgebracht, was ich sehr, sehr interessant fand. Einmal möchte ich kurz ein bisschen berichten über, vielleicht ändern sich ein bisschen die Rahmenbedingungen für die Forschung zu Schmerz europaweit. Da kann ich ein bisschen was zu erzählen, weil da gerade im letzten Jahr neue Fördermaßnahmen auf europäischer Ebene ausgeschrieben worden sind. Dann will ich mal ein bisschen nochmal zu da Richtung Therapie mal gucken. Also da habe ich einmal rückblickend quasi anhand einer stattgefundenen Studie zu Rückenschmerzen was erzählen und einmal nach vorne blicken, was man vielleicht an neuen Therapiekonzepten innerhalb der Schmerzmedizin auch mal neu individualisierter aufgreifen kann. Und dann möchte ich noch einmal noch berichten über ein neues Medikament, was es gibt, was jetzt im Januar letzten Jahres, Januar 25, von der FDA in Amerika zugelassen worden ist, eine neue Wirkstoffklasse. Es ist in Europa noch nicht zugelassen. Ich bin gespannt, ob und wann es kommt. Es ist, glaube ich, aber es kann ein ganz, ganz wertvoller Baustein werden und es ist relativ lange im Jahr an mir vorbeigegangen.
Aber ich glaube, der Professor Lipp hat doch auch schon einmal kurz im Nebensatz darüber gesprochen, wenn ich mich entsinne. Hm. Ich glaube, der hat das auch schon mal erwähnt gehabt.
Das müsste ich nochmal nachhören.
Ja, okay. Ja, aber ich freue mich. Das hört sich ja ganz spannend an.
Und bei dir?
Ja, ich hatte auch ein schönes Jahr. Nein, das war nicht die Frage. Ich habe auch mir nochmal was rausgeguckt, was ich...
Und selbst?
Vielleicht ist das zwischen den Zeilen rausgekommen. Ich fand ja den nociplastischen Schmerz als Therapeut finde ich sehr spannend, weswegen mir die Help-App ja so gut gefallen hat und die Idee, die dahinter steckt. Da habe ich nochmal eine neue Studie rausgebracht, die sich auch um die Therapie also so eine gruppenbasierten Online-Therapie damit beschäftigt. Das Ganze als Online-Programm, also nicht als App, sondern als Online-Programm. Fand ich ganz spannend.
Sonst starte doch einfach gleich damit.
Ja.
Ja.
Okay, dann erzähle ich dir von dem zweiten, das kann ich mir später auch was Spannendes mit künstlicher Intelligenz, das wird die Leute wahrscheinlich auch interessieren.
Das erste Schlüsselwort.
Frohes.
Ja, aber genau, es gibt da eine schöne Studie, die als Personal Danger Signal Reprocessing Studie bezeichnet wird. Das ist, wie eben schon erwähnt, eine gruppenbasierte Online-Programm, das über 8 Wochen dauert. Und die chronischen Schmerzen hier in einer Gruppensitzung therapieren soll. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Also für alle Studien, die würden wir dann als Link auch in die Shownotes machen. Da kann man dann die Details sich dann nochmal angucken. Innerhalb dieser 8 Wochen konnten Faktoren wie Schlaf, Stimmung und die sagenumwogene Katastrophisierung deutlich reduziert werden. Das fand ich sehr spannend als Idee, weil ich denke, dass das Pain Reprocessing Therapy für den noziplastischen Schmerz ist, ein Thema ist, was auch uns mindestens 2026 sehr intensiv begleiten wird. Da gab es auch im JAMA auch eine neue Studie, so eine Follow-up-Studie. Ich weiß nicht, ob das die Rückenstudie ist, von der du vielleicht nochmal berichten wolltest. Nein, das ist eine 5-Jahres-Follow-up-Studie nach dieser randomisierten, kontrollierten Studie, die gelaufen ist. Und die hat auch gezeigt, dass es hier wohl auch Langzeiteffekte gibt nach so einer PRT-Therapie bei chronischen Rückenschmerzen. Das finde ich auch einen spannenden Aspekt, dass wir mit solchen therapeutischen Ansätzen sehr wahrscheinlich auch Langzeiteffekte erzeugen können. Wie ich gesehen habe, das hat Antje gar nicht berichtet. Sie selber hat auch einen schönen Übersichtsartikel über Schmerzen neu denken, heißt, glaube ich, der Artikel in der Schmerz, wo sie die PRT-Therapie einmal schön dargestellt hat.
Spannend auf jeden Fall.
Ja, ich würde die Studien einfach die Shownotes mal machen. Das finde ich spannend, weil ich glaube, wir kommen da nicht drum rum. Das wird uns länger verfolgen.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich auch.
Aber ich bin mal gespannt, was du so mitgebracht hast.
Ja, ich kann mal anfangen. Ich hatte mir durch Zufall in die Hand bekommen eine relativ kleine Studie von Kollegen aus Freiburg und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Und da ging es um, ob bei Patienten mit Rückenschmerzen, und das finde ich immer sehr interessant, weil das viele Menschen betrifft. Also wir kennen das ja alle mit Rückenschmerzen und der kann sich ja sehr gut auch chronifizieren. Das macht viele, viele Kosten. Da ging es darum, in dieser Studie im Rahmen eines multimodalen Behandlungskonzeptes, was ja alles Mögliche letztendlich beinhalten kann, wenn man das alles nochmal kombiniert mit einem Gleichgewichtstraining. 2 Wochen, also multimodale Schmerztherapie und 2 Wochen dazu nochmal Gleichgewichtstraining. Was kann das noch was verbessern? So, und das hat mich dann so ein bisschen, ich fand das immer sehr interessant, weil es gibt ja im Rahmen dieser multimodalen Schmerzkonzepte ist ja immer so die Frage, kann Bewegung, kann Sport dann irgendwie helfen. Das ist jetzt nochmal so ein kleiner Unterpunkt. Und die haben halt nicht so eine große Studie, aber zwei Arme gebildet. Also die ersten haben erstmal multimodale Schmerztherapie bekommen und dann nochmal zwei Wochen plus zwei Wochen hinten dran Gleichgewichtstraining, ein paar Übungen, die sie dann gezeigt bekommen haben und machen sollten und mussten. Und dann im zweiten Studienarm, wo es andersrum war, Anfang Schmerztherapie plus Gleichgewichtstraining und danach dann normale Schmerztherapie weiter. Und da ging es dann halt auch um dieses Outcome, konntest du die Schmerzen reduzieren, hast du bessere Lebensqualität, ist dein Gleichgewichtssinn geschult worden und hast du bessere Schlafqualität. Also erstmal, das Gute ist, es ist ein Gleichgewichtstraining und es hat auch den Gleichgewichtssinn geschult. Das konnte man im Zweifelsfall feststellen. Das ist schon mal ganz gut.
Hilfreich.
War ganz hilfreich. Es hat jetzt nicht so die wahnsinnigen Effekte gebracht hinsichtlich der Verbesserung des Schmerzes. Ein bisschen schon, auch Schlafqualität. Und ein großer Faktor, und das war mir sozusagen, das ist immer ein großer Faktor auch in diesen gesamten Bewegungsstudien, wie es so Quality of Life oder wie ist die Disability, also wie ist die sozusagen Einschränkung im Alltag, das ist ja immer ein großer Faktor, finde ich auch sinnvoll, das als Faktor zu nehmen, weil es die Patienten immer betrifft. Dort sieht man dann, wenn man natürlich noch mehr macht und auch mehr dann Einsatz zeigt, findet man dort auch eine kleinere Einschränkung im Alltag. In diesem Zusammenhang, da gibt es ja ganz, ganz viele Studien, immer was sozusagen Schmerztherapie plus nochmal Bewegung und so weiter. Und da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, was sozusagen, wie ist denn so dieser, grundsätzlich dieser Impact von, was ist von Physiotherapie und Bewegungstherapie, was bringt denn das? Gerade bei diesem unspezifischen Rückenschmerz. Und da gibt es eine ganze Reihe Studien, jedes Jahr immer mal wieder was Neues und da wird immer was verglichen. Krafttraining versus nur Core Stability Training und so weiter. Letztlich und endlich will ich darauf hinaus. Ich glaube, da gibt es nicht die Zauberpille, die man hat, aber es ist trotzdem ein wesentlicher Bestandteil, ist auch eine Physiotherapie oder eine körperliche Belastung, so schwer das auch immer fällt. Also hinsichtlich eigentlich reduziert alles, zum Beispiel beim Rückenschmerz, die Rückenschmerzen, wenn man was tut, das finde ich ganz gut. Und insgesamt, auch wenn es das nicht tut, es reduziert auf jeden Fall die Einschränkungen im Alltag. So, und da gibt es, um es ganz jetzt nochmal aufzuziehen, gibt es ja auch Cochrane Reviews, die dann grundsätzlich mal fragen, wenn jemand chronische Schmerzen hat, hat der denn auch einen Effekt durch physische Aktivität? Da kann man grundsätzlich sagen, ja, grundsätzlich hat man da einen Effekt. Der ist so klein bis moderat, aber es ist immer ein wichtiger Baustein, ein wichtiger Bestandteil. Um nochmal auf die Studie, auf die erste zurückzukommen mit dem Gleichgewichtstraining. Ich glaube, das ist ein relativ kleiner zusätzlicher Baustein und man kann trotzdem da immer noch was rausholen. So.
Ja, scheint wie mit vielen Sachen, scheint halt die Summe von den kleinen Maßnahmen, die man macht, scheint dann das Ergebnis zu bilden.
Genau. Und man kann es im Vorwege auch nicht sagen. Es ist dann viel Try and Error, leider. Also man wünscht sich ja immer die rosane Pille, die alles gut macht, aber das wird es halt nicht in einem multimodalen Therapiekonzept geben.
Ja. Spannend. Auch das wird uns weiter verfolgen.
Das wird uns weiter verfolgen. Also, ja. Diese Studien laufen immer. Das ist ja immer wieder, welche Bewegungstherapie ist die beste und was kann man da alles draus machen.
Ja.
Es ist halt ein wesentlicher Bestandteil und das wird immer aktuell bleiben.
Schön. Ja, freue mich drauf. Ich habe dir ja eben schon in einem Nebensatz gesagt, ich habe noch was anderes Spannendes gesagt. ChatGPT war gestern. Erweiterte KI ist dieses Jahr. Es ist 2025 ist eine nette Studie rausgekommen, die ein neues auf künstliche Intelligenz basiertes Modell erstellt hat, was sie als das Model Painformer dargestellt haben.
Painformer?
Painformer.
Nicht schlecht.
Genau.
Okay.
Zwei Wörter, die so zusammengesetzt wurden. Ganz witzig.
Ist immer lustig mit den Namen.
Das ist ein sogenanntes Vision Foundation Model. Also es arbeitet hier mit Datenquellen, die viel mit Visualisierung zu tun haben. Es erstellt automatisch eine Schmerzbewertung und das tut es durch Analyse von Videoinhalten, also das Verhalten und der Mimik des Patienten, der aufgenommen wird, kombiniert mit physiologischen Signalen. Und das ist eine Menge, die hier erhoben wird. Und zwar haben wir nicht nur natürlich farbige Videoaufnahmen oder synthetische oder jetzt durch Wärmesensoren, also thermale Videoaufnahmen, die damit kombiniert werden. Wir haben auch EKG, EMG, wir haben Oberflächenanalysen an der Haut, also galvanische Messungen oder elektrothermale Messungen. Wir haben auch sogenannte funktionale Nahinfrarotspektroskopien. Diese ganzen Daten werden zusammengeführt in dieses Rechenmodell.
Das ist ja abgefahren.
Das ist richtig abgefahren.
Da steckst du wahrscheinlich in so einem Ganzkörperanzug.
Wahnsinn. Ja, und damit wird dann eine sogenannte objektive Schmerzeinschätzung durch diese Signale erstellt von dieser KI. Das bedarf auch einer KI, weil es einfach eine unsagbare Menge von Daten sind, die da verarbeitet werden. Die Idee ist hier, dass man das bei nicht selbst berichtenbaren Patienten nutzt, also jetzt Kinder oder Menschen mit Kommunikationsschwierigkeiten, dass man dieses Modell dafür benutzt. Das ist hochexperimentell,
ja.
Scheint aber ganz gute Effekte zu haben und ganz gute Ergebnisse zu liefern, ohne dass man hier inhaltlich natürlich eine Vergleichsgruppe hat, wo man prüfen kann, ob das jetzt alles der Realität entspricht. Aber ich finde, es zeichnet so schön dar, wo wir jetzt in der Medizin sind und wo es vielleicht auch in Zukunft hingeht. Ich muss da, glaube ich, ganz vorsichtig sein, wie wir mit der KI in Zukunft umgehen, weil das einfach nur statistische Größen sind. Und wir wissen ja auch aus der Notfall- und Intensivmedizin, da helfen dir natürlich auch Statistiken, aber manchmal muss man einfach mal loslegen und handeln und nicht warten, bis ich irgendwelche komischen Werte habe, die rot leuchten auf dem Display, sondern da muss man einfach mal mit der klinischen Brille an den Patienten rangehen.
Ja.
Wie sagen wir immer so schön, lass uns doch mal zum Patienten hingehen und den uns angucken. So,
Im äußersten Falle.
Lass uns mal zum äußersten schreiten.
Und mit dem Patienten sprechen.
Und mit dem Patienten reden, genau. Ja, das darf man, glaube ich, auch bei solchen Studien darf man das nicht außer Acht lassen. Aber alleine schon, da ein Modell Painformer zu nennen, hat mich schon irgendwie gereizt, da mal in diese Studie reinzugucken. Mhm. Ich verlinke das. Könnt ihr sich das gerne mal angucken?
Aber ich bin ganz gespannt. Also es ist ja in vielen Bereichen, wenn du so an Big Data und Korrelationsbeziehungen denkst, dann wird ja KI vielleicht ja doch ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Ich bin mal gespannt. Also wenn du so einen wahnsinnigen Wust an Daten produzierst allein in so einer Studie, wo immer dann pro Patient mal X, das ist ja ein riesiger Datensatz.
Ja.
Und ich bin mal gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da doch unerkannte, zumindest Korrelationen gibt, von denen wir vielleicht heute noch gar nicht denken, was das mal grundsätzlich dann bedeuten kann. Auch wenn eine Korrelation ja eine Kausalität begründet.
Das ist richtig.
Ja.
Ich sehe da noch sehr viele Probleme mit dem ganzen Kabel. Also das alles mit Video basierend, da bin ich dabei, das kann eine Zukunft sein, aber wenn ich jetzt nochmal gefühlte 6 verschiedene Kabeleinheiten an diesen Patienten noch anschließen muss, dann sehe ich da ein Problem. Aber wenn erweiterte Sauerstoffsättigungsgerät mit der Abnahmemöglichkeiten der anderen Parameter, was ja...
Naja.
Ich glaube, in vielen Bereichen hier technisch schon möglich wäre, dann kann das interessant werden.
Ja, ist allein schon aus der Objektivierbarkeit, wenn ich das aus dem interessant schon.
Und ja, auch, dass es in der täglichen Routine angewendet wird. Wenn ich vorher irgendwie 10 Minuten beschäftigt bin und alles an den Patienten anschließe, dann wird es auch
schwierig.
Ja.
Ja. Ja. Aber Geräte müssen erstmal erfunden und dann verbessert werden.
Das ist korrekt.
Das zweite Schlüsselwort.
Neues. Ja, dann leg mal los. Du hast auch noch was Spannendes mitgebracht.
Die Kollegen von der Technischen Universität in Kaiserslautern-Landau setzen auch eine neue Studie auf. Die stellen sich die Frage, also die heißt Point Pain.
Point Pain.
Point Pain heißt die Studie. Was wir ja wissen aus der Schmerztherapie, dass eine psychologische Betreuung oder immer gut oder ein wertvoller Baustein zur Bewältigung von chronischen Schmerzen sein kann. Und da wissen wir ja, klassische kognitive Verhaltenstherapie ist da mit die standardisiert arbeitet, ist da auf jeden Fall schon ein gutes Hilfsmittel. Und die Kollegen stellen sich aber die Frage, ob man nicht das noch ein bisschen individualisieren kann. Unter der Vorstellung heraus, dass jeder bildet ja um deine chronischen Schmerzen herum wie so ein großes Geflecht von zweiten Baustellen, die man dann so aufreißen kann. Also es ist halt, also man kann sich das ja vorstellen, man hat Schmerzen, man hat Beeinträchtigungen, dann kommen dann sowas wie Gedanken, oh Gott, Katastrophengedanken, die verändern dann die Schmerzintensität, das führt dann wiederum zu anderen Vermeidungsstrategien, das Verhalten wird so ein bisschen dadurch wiederum beeinträchtigt, die Erwartungen verändern sich. Also wenn ich erwarte, dass ich Schmerzen habe, bin ich vielleicht den ganzen Tag auf der Hut. Und die stellen sich jetzt die Frage, ob man da, oder die Idee ist, die Patienten im Rahmen dieser Studie für Patienten mit chronischen Schmerzen zu rekrutieren und die dann im ersten Schritt erstmal, wie so habe ich das verstanden, wie immer wieder so Momentaufnahmen zu machen. Also wie geht es dir jetzt in diesem Augenblick? Das sind dann so Ecological Momentary Assessments, EMAs genannt. So, wo dann halt verschiedene Bereiche dann abgefragt werden. Das Interessante, das finde ich jetzt noch nicht so spannend, aber das Interessante dabei ist, dass sie dann die Daten, die da rauskommen, immer individuell für den Patienten als ein Netzwerk darstellen können. Also sozusagen, welche Einflussgrößen hat man in seinem persönlichen Vorstellungsnetzwerk und wie groß sind diese Blasen? Da könnte man sich das dann vorstellen. Und dann, und das könnte ich mir vorstellen, einen zweiten Schritt dann zu überlegen, okay, wo habe ich denn auch große Stellschrauben für den Patienten? Wo kann man denn am besten ansetzen? Anstatt halt eine kognitive Verhaltenstherapie über den ganzen Patienten auszuschütten, dann individualisiert bei dem Patienten an den größten Stellschrauben dann zu arbeiten.
Das ist spannend, dass du sozusagen dieses die PRT-Therapie, die Pain Reprocessing Therapy, jetzt, dass du die anfängst zu individualisieren.
Richtig.
In diesen, wie hattest du es genannt, in diesen Point-Pain-Analysen. Was, richtig?
Oder ja,
wie
haben Sie das genannt? Also das nennt sich, Point steht ja für prozessorientierte, individualisierte, netzwerkbasierte Therapie chronischer Schmerzen. Point. Pain. So. Also das heißt, die Intensität, Gedanken, Gefühle, Verhaltensweise, Vermeidung wird grafisch sichtbar gemacht, wie ein Netzwerk, mein persönliches Schmerznetzwerk.
Ja.
Und das eröffnet natürlich dann individuelle Möglichkeiten, darauf dann Einfluss zu nehmen.
Man nimmt noch mehr Einfluss auf die Edukation, indem man da die nochmal intensiver abholt, indem man das individuelle Netzwerk einmal darstellt.
Genau. Also
auch spannend.
Ja, ist noch, also ist jetzt in Landau in der Pfalz, rekrutiert auch noch.
Ja.
Stellen wir auch mal den Flyer mit rein.
Jo.
Ist für Patienten mit chronischem Schmerz, allerdings nicht Migräneschmerz oder Cheopsschmerz. Und man muss es, das Ganze ist dann mit Smartphone auch wieder gekoppelt, ähnlich wie du das erzählt hast. Also man wird dann smartphone-mäßig abgefragt, deswegen muss man auch eins haben. Steht aber sonst in den Rahmenbedingungen auch drin.
Okay, mit meinem alten Nokia kriege ich das nicht hin.
Ja. Das hat ja noch polyphone Klingeltöne.
Ich habe die gemocht.
Du hast auch noch das Jamba-Monats-Abo.
Ich bezahle da immer noch meine 99 Cent im Monat.
Genau. Ja, ich kann ja gleich noch mal ein bisschen weitermachen, weil nur um doch mal den Scope, also was alles in der Schmerzmedizin-Welt passiert, noch mal ein bisschen aufzuziehen. Das ist ja nicht nur, dass wir auf...
Jetzt holen wir weltweit aus.
Ja, nicht weltweit, aber zumindest europäisch. Also
ja, okay.
Es gibt ja viele europäische Forschungsverbünde oder auch von der Europäischen Gemeinschaft initiierte Forschungsansätze. Und so bekommt jetzt auch über das ERANET, also das europäische Netzwerk für Forschung, gibt es auch jetzt eine neue Ausschreibung. Das heißt jetzt ERANET Neuron für Neurowissenschaft des Schmerzes. Also da werden multinationale Forschungsprojekte unterstützt, wo besonders dann translationale Forschung unterstützt, also von den Grundlagen dann direkt zur Anwendung oder auch interdisziplinär zwischen einzelnen Fachgesellschaften Forschung unterstützt werden soll. Das ist im Prinzip alles, was rund um Schmerz sein könnte, könnte da auch sozusagen mit untersucht werden oder unterstützt werden von der Europäischen Forschungsgemeinschaft. Also inter- und intraindividuelle Unterschiede, Neuroplastizität und Plastizität im nozizeptiven System, Neuroinflammationen, genetische, epigenetische, molekulare Mechanismen. Also im Prinzip alles, was rund um Schmerz ist, findet jetzt auch auf europäischer Ebene dort eine weitere Unterstützung. Dieses ERANET gibt es auch schon ganz lange, das wusste ich auch noch nicht. Es gibt es ungefähr seit 2002, ist von der Europäischen Kommission eingesetzt. Ne? Also ERA steht für Europäische Research Area, also Forschungsfelder. Und das ist jetzt nicht beschränkt auf Medizin. Das gibt es also in unglaublich vielen breiten Anwendungsfeldern. Gibt es da Materialwissenschaften oder Elektromobilität und so gibt es jetzt das auch halt für Schmerz. Die sind im Augenblick, also letztes Jahr 2025 war da aufgerufen worden, da Arbeiten einzureichen. Die sind jetzt noch in der Findungsphase, was dann unterstützt wird. Ich habe da, ich glaube, das ist...
Und das heißt Erenet Neuron,
ja.
Nicht Pain oder so.
Also das heißt Erenet Neuron, das ist quasi der Mittelbau dieses Forschungs, also Erenet, also das ist quasi der Teil von Erenet, der sich jetzt alles rund um Neurowissenschaften dann kümmert. Also da ist auch Mental Disorders sind da mit drin, da ist jetzt Schmerz mit drin sozusagen, das ist quasi der Mittelbau und eine Baustelle innerhalb des Erenet Neuron ist jetzt eine Auslobung von Unterstützung von Forschung zu Schmerzen.
Okay, dann ist das sozusagen eine Schnittmenge von Neuronen.
Das ist eine Schnittmenge von Neuronen, genau. Und es ist halt ganz europaweit, ne? Da bin ich gespannt. Also sind viele Gesellschaften mit dabei. Ich glaube auch Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt ist da mit dabei. Ja, ich habe nämlich in Bonn angerufen, wollte mal fragen, wer jetzt 2025 da so drin war, aber ich habe da leider keinen einen Apparat bekommen. Finde ich aber interessant. Also ist schon mal jetzt, also es passiert auch auf europäischer Ebene was, finden wir auch schön. Und alles ist da zu unterstützen.
Ja, jetzt haben wir auch strukturell mal wieder was dazugelernt. Ne? Das war mir auch so nicht bekannt. Dass
wir sind ja auch nicht jetzt in der Forschungsgang sind wir jetzt nicht dabei, so, sondern wir machen ja jetzt hier Berichte über,
ja.
Was ich auch sehr schön finde. Und ich bin ja auch vom Herzen kein Forscher. So. Deswegen, ich glaube, da gibt es Strukturen sehr, sehr interessant, wovon man aber so, wenn man damit nichts zu tun hat, auch nicht weiß.
Ja, das stimmt. Ja, mal gucken. Ich habe da ja auch für 2026 noch Ideen. Aber bevor ich nochmal so ein bisschen Richtung Ausblick 2026 gehen wollte, hattest du mir im Vorfeld ja schon gesagt, dass du nochmal ein Medikament beleuchten wolltest,
ja.
Was es seit Anfang des Jahres auf dem Markt gibt.
Ja.
Aber nicht hier in Europa, oder?
Nein, noch nicht. Also es gibt eine neue Zulassung einer eigentlich komplett neuen Wirkstoffklasse. Von der FDA, das ist Handelsname UNAF-X, ich kann den Namen gleich mal auflösen, das ist im Januar letzten Jahres von der FDA zugelassen worden für die Behandlung von mittelstarken bis starken Schmerzen. Sositrigin heißt der Wirkstoff. Also vielleicht können wir ja auch mal einen Rückschau machen auf unsere ersten 4 Folgen. Da haben wir ja den Weg des Schmerzes beleuchtet.
Ja.
Und wir wissen ja, Schmerzübertragung, da gibt es ja 4 Phasen. Also Transduktion, Transmission, Modulation und Perzeption. So. Also Transduktion war ja das Erkennen, dass Nozizeptoren schädliche Reize erkennen und die wandeln sie dann in Nervenimpulse um und die werden dann weitergeleitet und über die A-Delta- und C-Fasern. Das haben wir ja im Detail alles in den Podcasts noch geschildert. Wer das nochmal nachhören möchte, kann das ja gerne. Werden ja zum Rückenmark geleitet und dort steigen sie dann über die Traktus dann zum Thalamus auf und werden dann verarbeitet und damit der Schmerz dann erst.
Nach Kreuzung auf die andere Seite.
Zum Beispiel nach Kreuzung, ja. Genau. So, und jetzt gucken wir uns, da gibt es ja dann ganz verschiedene in diesen einzelnen Phasen, da können ja die Schmerzsignale verändert werden und das beeinflusst dann die individuelle Schmerzwahrnehmung. Also Beispiel ist ja, wenn wir die Opioidrezeptoren durch irgendwie endogene oder exogene Opiate beeinflussen.
Sag mal, wie die heißen, die Opioidrezeptoren? Also der Hauptrezeptor?
Was?
Mü. Ja, dann nur für unsere.
Oder Menschen. Kappa.
Oder Kappa, ja.
Oder Kappa, mehrere. Ja. Da müssten wir auf Professor Lipp nochmal verweisen. Dann beeinflussen wir die Rezeptoren. Oder auf spinaler Ebene, dann beeinflussen wir die NMDA-Rezeptoren oder wir machen irgendwie Beeinflussung von GABA etc. etc. Also und wenn das Signal im Gehirn ist, dann wird es da weitergeleitet, prozessiert und dann kommt erst die eigentliche Schmerzinterpretation und Wahrnehmung. So, und jetzt haben wir ja verschiedene Medikamente. Wenn wir uns das mal angucken, wir können ganz am Anfang des Prozesses anfangen. Dann nehmen wir die Nicht-Opiat-Analgetika, Ibuprofen, Paracetamol, Metamizol etc., die ja alles quasi auf die Enzyme einwirken, um überhaupt die Botenstoffe dann zu produzieren. Dann haben wir als zweiten Grundpfeiler die Opiate, die vor allen Dingen zentral an den Opiatrezeptoren arbeiten und die Schmerzweiterleitung durch eine Hyperpolarisation eben unterbinden. Dann haben wir ja noch sozusagen, das sind ja die beiden großen Hauptpfeiler, die wir dann haben. Und dann haben wir noch so die Add-on-Medikamente, also Antidepressiva, die Schmerzverarbeitung verändern und endogene Opiate zum Beispiel mehr vermehrt freisetzen können. Gabapentinoide, die dann so die Calciumrezeptoren unter anderem beeinflussen. Also das heißt, die exzitatorischen Neurone im Gehirn beeinflussen oder die inhibitorischen Neurone, je nachdem, welches man dann auswählt. Und es gibt ja auch, das wissen wir auch, es gibt ja auch die klassischen Natriumkanalblocker, also ein klassischer, also die dann die Weiterleitung des Schmerzes dann beeinträchtigt oder sozusagen steuert oder sozusagen die dafür verantwortlich sind. Und da kennen wir ja schon lange Medikamente, mit denen wir ja auch diese Natriumrezeptoren beeinflussen können. Klassischerweise sind das irgendwie Lokalanästhetika, also Lidocain. So, und jetzt wissen wir ja ganz toll, wenn wir jetzt mit Lidocain einfach oder ein anderes Lokalanästhetikum in die Vene spritzen, das hat ein bisschen analgetischen Effekt, macht aber ganz, ganz viele Probleme, weil das eben unselektiv an ganz verschiedene Natriumkanäle andocken kann. Die sind im Herzen und im Gehirn und in der Schmerzweiterleitungsbahn. Und da war ja schon seit ungefähr so 25 Jahren die Idee, da die Natrium, es gibt 9 verschiedene, die wir kennen, glaube ich, aktuell spannungsabhängige Natriumkanäle, aber es gibt nur einige wenige, die in der Schmerzweiterleitung interessant sind. Und ganz besonders ist es eigentlich, die heißen immer NAV1.x, je nachdem, welche entdeckt worden, wann sie entdeckt worden sind.
Also jetzt gibt's 1.8.
Ja, 1.7, 1.8 und 1.9 sind die, die einfach ganz, ganz in Schmerznerven exprimiert werden. Und 1.7 und 1.9 waren jetzt schwierig sozusagen zu untersuchen, sodass man darauf gekommen ist, 1.8 ist fast ausschließlich wird dieser Natriumkanal für die Schmerzweiterleitung im peripheren Nerven oder ist nur dort vorhanden und das wäre doch super, wenn man ein Medikament hätte, dass man da einsetzen könnte, dass man diesen Natriumkanal blocken kann und diese Schmerzen eben nicht mehr weitergeleitet werden. Und genau den hat man jetzt entdeckt. Also kannte man schon länger, aber der ist jetzt sozusagen zur Zulassung gekommen. Also das ist ein ganz selektiver ein Medikament, was oral als Tablette eingenommen werden kann und ganz selektiv eben den NAV1.8 spannungsabhängigen Natriumkanal 1.8 am peripheren Schmerznerven blockieren kann. So. Und dadurch dann die Schmerzweiterleitung unterbinden kann.
Ja.
So.
Okay.
Also das ist, er hat eine Affinität davon, weiß nicht, 30.000 an diesem und nichts quasi an den anderen. Also so, dass man dort eine unheimlich gute Schmerzreduktion hat. Die setzt nicht so wahnsinnig schnell an. Also man ist bei Tabletten meistens so. Also man hat sozusagen volle Schmerzwirkung wahrscheinlich irgendwie zwischen 12 und 24 Stunden. Also man hat eine Loading-Dose und dann muss man...
Das ist lange. Ja.
Ja, also die ersten Effekte sind schon nach ein paar Minuten, aber bis man die vollständige Ausprägung hat, also vollständige Andocken an den Rezeptoren, hat man einen relativ langen Zeitraum. Aber man kann es als Tablette oral einnehmen. Und wie gesagt, es ist zugelassen für Schmerzen mittel bis stark, also postoperativ. Dafür ist es jetzt zugelassen. Therapiert diese Schmerzen eben super gut. Also, ne, wird die Schmerzweiterleitung wird unterbrochen. Das Tolle ist natürlich, weil diese spannungsabhängigen Natriumkanäle zum Beispiel nicht im Gehirn vorhanden sind, oder jedenfalls minimal, und dort hat man auch bisher noch überhaupt gar keinen Hinweis, dass diese Medikamente zum Beispiel eine Abhängigkeit machen, was ja ein großes Problem ist bei den Opiaten.
Ja.
So. Also daher hat man da eine komplett neue das ist seit 20 Jahren eigentlich das erste Medikament, was jetzt auf den Markt kommt, was mal wieder einen komplett anderen Wirkmechanismus hat.
Ja.
So, und das finde ich unheimlich spannend. Und es scheint einfach ein sehr, sehr gutes Nebenwirkungsprofil zu haben.
Eben. Ja, das hätte mich gerade mal interessiert, ob es da zentrale Nebenwirkungen gibt.
Ja, also hast du auch, also hast du sowas wie so ein bisschen Benommenheit und so weiter, aber es hat vor allen Dingen nicht dieses Abhängigkeitspotenzial. Das ist ja immer so die große Sorge der Amerikaner, kann ich auch verstehen, jetzt mit der Opiatkrise, dass sie jetzt gerade das nicht haben wollen. Ne? Mhm. So, aber wie gesagt, es ist jetzt eine komplett neue Wirkstoffklasse. Und ich bin mal gespannt, also ich könnte mir ja gut vorstellen, man hat ja, du hast ja schon gesagt, wir haben ja verschiedene Schmerzarten. Wir haben einen neuropathischen Schmerz, wir haben auch einen neuroinflammatorischen Schmerz. Ich bin gespannt, da laufen die Studien, ob das halt auch bei diesen speziellen Schmerzarten nochmal ein vielleicht ganz neuer Baustein in der Schmerztherapie werden könnte. Ich könnte mir das auf jeden Fall gut vorstellen.
Gibt's da Bemühungen, diesen dieses Medikament in Europa zulassen wollen?
Also das habe ich noch nicht gefunden. Also ich weiß nicht, ob das jetzt beantragt worden ist. Es ist auf jeden Fall in Europa noch nicht zugelassen. Aber FDA-Zulassung, wie gesagt, ist jetzt seit einem Jahr. Und
da können wir ja auf Studien nächstes Jahr.
Können wir auf jeden Fall hoffen, genau. Und ich glaube, das wird ja dann auf alle Schmerzarten nochmal draufgeschmissen werden. Und ich bin mal gespannt, in welcher Schmerzart das dann nicht nur vielleicht akut postoperativ, sondern quasi auf allen, auch auf chronischen Schmerzen, dort dann Anwendung finden wird.
Wir müssen mal gucken. Wahrscheinlich müssen wir doch bis nächstes Jahr warten, ob dieses Jahr da noch was kommt.
Ja.
Schauen wir mal. Wir sind dann ganz aufgeregt.
Your NAFX erklärt sich dann ja auch.
Das NAFX habe ich.
Ja. Ja, genau. Also daher ist Name dann auch ein bisschen schon Programm.
Your NAFX.
Genau. Ja. Bin ich mal gespannt. Wann das denn hier in Europa nochmal kommt.
Und sag mal, das war ja der Firmenname, UNOFX. Und wie war nochmal der Wirkstoff?
Ja, ich muss es immer wieder, ich kann es nicht aussprechen.
Aber, genau.
Suzetrigin.
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 Okay.
Mhm. Aber ich habe hier zwei, drei Papers, die können wir auch einfach in die Shownotes machen. Da steht es auch nochmal genau drin, sozusagen Mechanism of Action und so weiter.
Ja.
Ich will das hier nur anreißen.
Aber June of X kann ich mir jetzt besser merken.
Wir wollen jetzt keine Werbung machen, aber ich finde es, auch da ist wieder ein Nameprogramm.
Ja. Ja. Super.
Muss ein bisschen aufpassen. Es hat, und das ist ja immer dein Lieblingsthema, hat auch eine ZYP3. Du siehst, ich habe CYP3-4A-Interaktion.
Ah, okay, sehr gut. Aber wie gesagt, spätestens nach 5 Medikamenten brauchen wir eine Software, um das zu analysieren.
Ja, das wird sicherlich sehr spannend.
Ja, genau, das
kriegen wir sonst nicht. Ja, eine ganz neue Medikamentenklasse.
Ja, sehr schön. Da bin ich auch mal gespannt, ob das was. Naja, gut, wir gucken mal. Wir lassen uns überraschen.
Das wird vielleicht unfassbar teuer erstmal sein, aber nun, so ist es halt, ne?
Ja.
Also. Und es gibt vielleicht, also ganz ehrlich, gerade in dem Bereich, ich habe ja gesagt, das ist NAF 1.8 und mal sehen, also 1.7 plus 1.9, vielleicht gibt es auch noch, man wird ja auch sehen, die werden ja, also wenn es unterschiedliche Angriffspunkte gibt, wird es wahrscheinlich auch nochmal weitere Entwicklungen, neue Medikamente, die jetzt da aufspringen, dann auch noch geben. Bestimmt nochmal mit einem selektiven Einsatzprofil.
Ja, wobei das war ja schon immer irgendwie so die Idee, dass man da hinkommt. Bei den Fakiren ist ja, glaube ich, auch der ist ein Mutationsfehler NAF 1.8.
Ja.
So dass sie da auch problemlos auf so einem Nagelbett liegen können. So, das ist halt schon beeindruckend, ja.
Ich dachte, das wäre purer Wille.
Vielleicht, wird es auch geben. Aber ich bräuchte da einen Mutationsfehler.
Ich glaube, ich auch.
Ja, wie sieht es aus? 2026 haben wir jetzt. Wie stellst du, also wir haben ja irgendwann mal zwischen uns gesagt, wir gucken uns alle 10 Folgen mal ehrlich in die Augen und sagen, ist das noch was für uns?
Ja.
Ich befürchte ja, bei deinem Lächeln und bei meiner Leidenschaft werden wir auch dieses Jahr uns wieder lächelnd in die Augen gucken und sagen, komm, das machen wir weiter.
Ja.
Aber es lebt natürlich auch von unseren Hörern und Hörern mit Wünschen und Ideen, die wir umsetzen wollen. Aber wir hatten vorher ja schon mal leicht drüber gesprochen, wir haben auch schon so ein paar Ideen, was wir gerne machen wollen.
Weiter,
ja. Ja, hast du da Wünsche, was du gerne auf alle Fälle dieses Jahr noch machen möchtest oder Grundkonzepte irgendwie ändern oder so?
Nein, also ich halte an dir fest.
Ich befürchte das.
Ich finde das, also mir macht es immer sehr, sehr viel Spaß und mit der Zeit habe ich es auch immer mehr schätzen gelernt, ist, dass wir wirklich schon viele wahnsinnig tolle Interviewpartner hatten. Und ich hoffe auch in der Zukunft denn haben werden. Sich einen Experten seines Faches und seines Gebietes reinzuholen, finde ich immer unfassbar befruchtend und unfassbar interessant, wenn die einmal aus ihrem Schwerpunkt oder aus ihrer Leitlinie, aus ihrem Wissensfundus das teilen können und es lässt einen unheimlich über den Tellerrand hinausgucken. Daher, das ist so ein bisschen, wo ich mich drauf freuen würde, mir möglichst viele Interviewpartner ranzuholen.
Das dritte Schlüsselwort.
Ja.
Aber du hast es eben schon gesagt, ich finde das gut. Und auch besonders das Stichwort Leitlinien.
Ja.
Ich finde, wir sollten dieses Jahr uns mindestens nochmal eine Leitlinie schnappen und die nochmal berichten,
was
mit Schmerztherapie zu tun hat.
Genau, das finde ich unheimlich sinnvoll. Es macht auch einen selber nicht dümmer. Und auch die zu lesen ist fantastisch. Mhm. Und gerade wenn es Neuerungen gibt, ist das immer, glaube ich, für alle bereichernd, dass vielleicht auch mit den Kollegen, die auch diese Leitlinie dann auch mit erstellen, dass die einmal auch ein bisschen über den Prozess und über die Möglichkeiten und Hürden und wichtigen Elemente dann auch berichten kann.
Weil kann ich ja schon mal teasern. Wir haben da ja gerade eine neue Leitlinie, die ein halbes Jahr alt ist.
Ja.
Die Gary Payne.
Gary Payne, ja.
Ja, das wird auf alle Fälle ein Thema sein, was wir dieses Jahr noch machen werden. Weil das brennt mir schon unter den Fingernägeln.
Ja,
das ist
ich
ein
auch,
tolles Thema.
Finde ich super interessant. Also,
da sind wir auch übrigens im Indirekten auch wieder beim Zytochrom P450-System. Ich krieg dich so weit. Das nehmen wir doch auch mal ins Thema.
Kochst mich weich.
Ja, ja, genau. Aber ich finde das auch mit den Interviewpartnern. Ich finde ja auch den großen Aspekt neuropathischer Schmerz. Fibromyalgie.
Ja.
So. Ich bin ja auch so ein bisschen gespannt, ob die Herpes-Zoster-Leitlinie
nochmal abgedatet
ob
wird.
Die das schaffen, aber ich befürchte, das wird dann doch eher nächstes Jahr. Aber wir brauchen auch immer Projekte für später.
Ja.
Und ich glaube, das gehört dazu. Ich weiß, dass die Loans-Leitlinien, die ist ja jetzt gerade die zweite Überarbeitung, die ist ja jetzt auch schon wieder über ein halbes Jahr abgelaufen. Die müsste dieses Jahr vielleicht auch nochmal irgendwann kommen. Das wäre ja auch nochmal was.
Ich habe schon ein bisschen Gefühl, wir treiben die immer vor uns her.
Die Loans-Leitlinie. Ja. Ja, gut. Aber auch nur, weil sie schon abgelaufen ist.
Ja.
Das ist der einzige Grund.
Ja.
Das ist der einzige Grund. Ja, genau. Ja, großartig.
Ja, und wenn es von der werten Hörerschaft Ideen und Anregungen gibt, Interessenslagen, lasst es uns gerne wissen.
Ja.
Schreibt uns gerne eine Mail. Wir greifen es wirklich gerne auf und wir kümmern uns dann auch drum.
Ja, ich würde sagen, wir freuen uns auf nächsten Monat wieder. Mhm. Ersten Donnerstag des Monats ab 6 Uhr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ja, was soll ich sagen, Leute? Bleibt gesund.
Bleibt neugierig.
Wir bedanken uns und freuen uns wieder auf dich, wenn das heißt der Schmerzcode. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Die Inhalte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden.